Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die Heilung eines Blindgeborenen ist die Überschrift im 9. Kapitel des Johannesevangeliums in unseren Lutherbibeln. Die Heilung eines Blindgeborenen. Eine physische Spontanheilung steht am Anfang. Heilung von Blindheit aber ist weit mehr. Sie ist ein Prozess, bekommen wir zu hören. In dieser Geschichte kommen 7 Einzelpersonen und Gruppen vor. Wir bekommen was zu sehen. Da gibt es solche, die ganz sicher sind, dass sie den Durchblick haben. Und von denen sagt Jesus am Ende, sie sind wohl am meisten blind, die alles so genau wissen. Und dann gibt es eben einen, der physisch blind war und von Mal zu Mal mehr durchblickt. Ein richtiger Prozess zum Entdecken. Und bei allem die Frage, wer bin ich denn? Wo komme ich in der Geschichte vor? Was ist für mich heute? Was ist denn meine Bestimmung? Was soll ich denn sehen oder einsehen? Wofür hat Gott mich gedacht? Egal, wer ich bin, wie alt ich bin, woher ich bin. Zunächst hören wir die ersten 7 Verse, die Heilung eines Blindgeborenen. Beim Zuhören versuchen Sie einfach zu sehen, was sich da abspielt und wer da mitspielt. Jesus, der Blindgeborene, die Jünger. Was sehen Sie?
Wir hören aus dem Johannes Kapitel 9, die Verse 1 bis 8 bis 7. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm: Geh zum Teig Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder.
Herr, öffne uns Augen und Ohren, dass wir hören und sehen, wie du wirkst, was du uns sagen willst und wie wir wahrhaftig leben können und nicht blind bleiben. Amen. Wer war schuld? So fragen die Jünger Jesus, wer war schuld? Wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Nach dem Schuldigen suchen, das kennen wir alle. Irgendjemand wird doch schuld gewesen sein, dass wir die Fußballweltmeisterschaft so schlecht hinter uns gebracht haben und wir finden auch einen. Und die Frage, wer hat denn die Schuld, wer trägt die Verantwortung jetzt bei diesem schrecklichen Unfall in Italien, die Autobahnbrücke, die eingebrochen ist? Das muss man doch klären, wer war denn schuld? Und wenn mir ein Missgeschick widerfährt, dann schaue ich schon, woran lag das, und manchmal frage ich, wer war schuld? Und da tappe mich, dass ich ganz schön schnell nach anderen Ursachen suche und nicht unbedingt bei mir selbst. Ein beliebtes Gesellschaftsspiel. Wer war schuld? Besonders belastend kann das dann für Eltern sein, die ein Kind mit Behinderung haben. Und wenn sie dann sich selber quälen, haben wir was falsch gemacht? Oder waren es doch die Ärzte? War da ein Fehler passiert? Wer war schuld? Das ist das, was die Jünger fragen. Das kennen wir. Das kann einem sehr, sehr, sehr schwierig werden. Wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Und Jesus lehnt ab, dass diese Frage, wer war schuld, zu der Hauptfrage wird. Ja, er lehnt es strikt ab und sagt, wir müssen eine andere Perspektive haben. Nicht warum, sondern wozu? Was soll dabei herauskommen? Was könnte geschehen, wenn Gott auch mit dem, was mir an Missgeschick passiert ist oder wo ich selber etwas falsch gemacht habe, wenn Gott etwas auf den Kopf stellt? Jesus eröffnet eine neue Perspektive, eine Zukunftsperspektive. Und dann nimmt er sich selbst und seine Jünger in Verantwortung. Wir, und das sind die Jüngerinnen und Jünger dabei bis heute, wenn Jesus sagt, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Jesus weiß, wozu er in der Welt ist. Er kennt seine Bestimmung. Weiß ich das immer so genau? Wissen Sie es? Wozu Sie da sind? Wozu Sie immer noch da sind? Und wozu Sie erst recht da sind? Wozu bin ich da? Bei manchem ist es vielleicht ganz klar, es ist naheliegend. Man hat Kinder, man hat Enkel, die brauchen einen, das ist doch schon was. Wozu bin ich da? Zum Leben helfen, sagt Jesus, bin ich da. Und von dem erzählen, der das Licht der Welt ist, soll ich da sein. Jesus Christus. Ein bisschen eigentümlich ist die Geschichte von der Heilung des Blindgeborenen schon. Also Jesus spricht in der Gegenwart des Blinden zu den Jüngern. Warum? Und das ist überhaupt keine richtige Frage, sondern wozu? Und der Blindgeborene kommt überhaupt nicht zu Wort. Das kennen Sie doch auch, oder? Man spricht in ihrer Gegenwart über sie, aber sie kommen nicht zu Wort. Die anderen wissen ganz genau Bescheid, aber ich würde mich auch gern mal äußern. Er spricht gar nichts, er sagt nichts. Er hört nur von ganz großen Worten, dass da Gott verherrlicht wird und seine Werke zum Zug kommen. Und das hat mit ihm zu tun, aber was soll das denn eigentlich? Und dann hört er, denn sehen kann er ja nicht, eine seltsame Geschichte. Ein Brei wird angerührt mit Spucke und Erde. Und plötzlich spürt er, wie Jesus seine blinden Augen berührt, bestreicht. Ob ihm das unangenehm war, wird gar nicht erzählt. Also vor kurzem waren wir in unserem wunderbaren Linkenheimer Baggersee. Da ist ja sowas von sauber. Bis an die Stellen, wo es etwas flach ist, da ist es ganz schön schlickig. Und da sagte meine Frau, Igitt, hier ist ja schlammig. Guckte mich unser Schweizer Enkelkind an, 6 Jahre alt, und sagt zu mir, Opa, ich finde das nicht eklig. Ich bin ein Naturkind, hat die Mama gesagt. Es ist die Frage, wie wir etwas sehen, spüren oder deuten. Ob wir etwas ins Negative ziehen, ob wir im Warum hängen bleiben oder ob wir gespannt sind, was Gott machen könnte. Jesus handelt an ihm, an diesem Blindgeborenen. Und dann sagt er ihm auch gleich, was er noch machen muss. Er fragt ihn nicht, er diskutiert nicht, er sagt, geht zum Teich Siloa. Siloa, der Gesandte, Jesus, der Gesandte Gottes, da spielt was mit. Der tut's einfach und kommt sehend wieder. Also heilt Jesus mit Spucke und Dreck. Das ist doch ein bisschen zu viel für uns Aufgeklärte, oder? Na, einen kleinen Zugang habe ich gefunden. Wenn mich ein Insekt sticht, dann spucke ich manchmal und reibe die Stelle und ich merke, und ich schläg's gleich ab, gell? Und ich merke dann, es tut mir schon gut. Und dann denke ich bei Erde an Adama. Adam, der Mensch, ist von Erde genommen. Und geschieht nicht bei Jesus etwas ganz Besonderes, dass er in Anspruch nimmt, der Gesandte des Schöpfers zu sein und sehr kreatürlich und kreativ ist und diesem Blindgeborenen in dieser Weise das Augenlicht schenkt. Ja, ganz kreatürlich. So spricht der Herr, der uns geschaffen hat. Von Erde bist du genommen, zu Erde sollst du werden. Wer kennt das nicht? Am Grab gesprochen. Jesus nimmt die Schöpfung in Anspruch, um zu bewirken, was nur Gott bewirken kann, als der Gesandte Gottes. Eine fantastische Geschichte von der Heilung eines Blindgeborenen. Aber sie ist nur die Ouvertüre einer viel größeren Geschichte. Sie ist ein Zeichen für etwas Größeres. Es geht natürlich für den Blindgeborenen um etwas Wunderbares. Aber es geht auch bei ihm um viel mehr als um physisches Sehen können. Jetzt kommt in der Geschichte die anderen ins Spiel. Das sind die Nachbarn. Die kennen ihn eigentlich, die müssen es wissen, wer er ist. Aber die sind verunsichert. Man kennt doch das. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und wir schaffen das auch alles schlecht zu reden, wenn wir uns nur gut Mühe geben. 7 Gruppen kommen vor. Sogar die Eltern des Geheilten kommen mit in den Blick. Hören wir die Fortsetzung der Geschichte.
Die Nachbarn nun und die, die ihn zuvor als Bettler gesehen hatten, sprachen: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sprachen: Er ist's. Andere: Nein, aber er ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach: Ich bin's. Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen aufgetan worden? Er antwortete: Der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen und sprach: Geh zum Teich Siloa und wasche dich. Ich ging hin und wusch mich und wurde sehend. Da fragten sie ihn: Wo ist er? Er sprach: Ich weiß es nicht. Da führten sie den, der zuvor blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Da fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden wäre. Er aber sprach zu ihnen: Einen Brei legte er mir auf die Augen, und ich wusch mich und bin nun sehend. Da sprachen einige Pharisäer: Dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sprachen: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand Zwietracht unter ihnen. Da sprachen sie wieder zu dem Blinden: Was sagst du von ihm, dass er deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach: Er ist ein Prophet.
Was nicht sein darf, kann nicht sein. Den Satz kennen wohl alle. Es gibt so viele Einwände gegen diese Heilungsgeschichte. Von der Vernunft und der Aufklärung und von dem, dass wir doch so genau Bescheid wissen. Und sogar die Nachbarn, die ihn eigentlich kennen sollten, sind sich gar nicht mehr sicher. Die einen sagen, er ist, und die anderen sagen, er sieht ihm ähnlich. Es ist nur der Blindgeborene selbst, der jetzt sehend geworden ist, der sich dazu bekennt und sagt, ich bin's wirklich, ich bin's. Und dann fragen sie ihn, denn das ist ja interessant, wenn sowas passiert ist, oder? Dann will man genau wissen, ja, was ist denn passiert? Wir müssen das doch untersuchen. Er erzählt von Jesus. Und nun sind sie an Jesus interessiert. Das ist der Fortschritt in der Geschichte. Sie sind an Jesus selbst interessiert, zumindest oberflächlich, äußerlich. Man sieht ja nicht ins Herz. Und wir sehen oft nur das, was man sehen kann. Aber wir sehen nicht tiefer. Und wir übersehen so viel. Also Martin Rösch, ich habe dich vorhin fast übersehen. Und Uta, ich finde es richtig toll, denn vor kurzem haben wir beide im Evangeliumsrundfunk diese Geschichte nacheinander ausgelegt. Ich Teil 1, du Teil 2 und dann ging es noch weiter. Ich mache noch ein bisschen weiter. Schön, dass ihr da seid, dass ich euch sehen kann, ja. Also die Nachbarn, die sehen und sehen nicht. Und jetzt müssen die Autoritäten ran. Also wenn nicht mehr ganz klar ist, was ist wirklich geschehen, dann sucht man nach jemandem, der es erklären kann. Die Experten, die Wissenschaftler, die Theologen oder die es ganz genau wissen. In dem Fall sind es die Pharisäer. Und die Pharisäer haben das Urteil sehr schnell. Das kann keine Heilung gewesen sein, weil es ist am Sabbat geschehen. Und der Sabbat, am Sabbat darf man keinen Brei machen. Das sind eine von 39 Vorschriften. Zunächst, dass die Pharisäer den Sabbat schützen, dass sie sich für den Sonntag einsetzen, dass sie sagen, man muss unterbrechen und es ist auch Zeit, um einzukehren, um Gott zu loben. Das ist im Prinzip richtig gut. Aber wir kennen auch Prinzipienreiter. Wir haben ja so recht mit der Argumentation. Der andere hat keine Chance mehr. Oder wir verbieten uns selbst, zur Erkenntnis zu kommen. Am Sabbat, Regelverstoß, kann keine Heilung sein, muss ein Sünder sein, kann nicht von Gott gesandt sein. Jesus steht auf dem Spiel für die Pharisäer. Und jetzt fragen sie den Blindgeborenen, der jetzt sehend geworden ist. Und wer sagst du denn, dass er ist? Und wollen ihn ein bisschen in die Enge treiben. Aber bei dem blitzt es auf. Er wird noch sehender. Er sagt, er schließt einfach aus dem, was geschehen ist, das muss ein Gesandter von Gott sein, ein Prophet. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Die Geschichte geht skurril weiter. Jetzt glaubt keiner mehr richtig. Dann werden die Eltern zitiert. Also in bestimmten Fällen werden wir als Eltern verantwortlich gemacht. Mindestens bis zum bestimmten Alter. Und so werden die Eltern zitiert. Und die Eltern sollen sagen, ist das? Ja. Und was ist passiert mit ihm? Und dann sagten die Eltern zunächst mal ganz einfach, ach, der ist alt genug, soll selber sagen. Aber dann wird hinachgeschoben, sie wollten nicht riskieren, dass sie sagen, er ist wirklich der Messias, der Christus, dieser Jesus. Denn dann werden sie aus der Gemeinschaft der Synagoge ausgestoßen. Man kann auch blind sein, indem man der Wahrheit nicht ins Gesicht sieht. So war es bei diesen Eltern gewesen. Sie wollten sicher gehen. Jesus war eine persona non grata, nicht erwünscht. Auf der Seite Gottes kann doch nicht sein. Aber der Blindgeborene, der sehend gewordene, blickt immer mehr durch. Hören wir noch den Schluss der Geschichte.
Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist's, auf das ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn ja gesehen, und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach, Herr, ich glaube, und er betete ihn an. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, auf dass die, da nicht sehen, sehend werden und die da sehen, blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm: Sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen: Wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde.
Es geht um mehr als um eine äußere, körperliche Sehen können. Das ist schon ganz viel, wenn sowas geschieht, und man soll es nicht kleinreden und hinschauen, wenn Gott Zeichen und Wunder tut, und es nicht aufklärerisch überspringen. Aber es ist nicht das Ziel der Geschichte. Es genügt auch nicht, dass jemand äußerlich sieht. Er kann ja trotzdem blind sein für das ganz Wesentliche. Er kann hochintelligent sein, aber er hat keine Weisheit. Also das geht um eine andere Art des Sehens, das tiefere Geheimnis. Und das zeigt dieser Prozess des blind geborenen, sehend gewordenen, dass er immer mehr durchblickt. Er erkennt in Jesus den Retter, den Heiland, den Helfer. Er weiß, dass der Name Jesus, ja, das heißt Heiland, Retter, Helfer. Und er kennt ihn als mein Herr und mein Gott. Und er wird sehend in einem viel tieferen Sinn, noch viel wichtiger als alles andere. Denn ob blind oder sehend, gesund oder beschädigt, unser Leben ist vorläufig. Eine andere Ouvertüre wartet auf uns. Das ist Jesus so wichtig. Er sieht in uns Kandidaten der Ewigkeit. Und er sagt, das müsst ihr den Leuten sagen. Und sagt es ihnen, solange ihr sagen könnt. Wir müssen wirken, solange es Tag ist, hat Jesus gesagt am Anfang schon. Wir müssen wirken, denn es kommt die Nacht. Jesus wusste um seine eigene Nacht, um Passion, um Kreuzigung. Da wird er nicht mehr verkündigen und heilen. Da wird er nur noch auf Gott ausgerichtet warten und für andere sein Leben geben. Und das kennen wir auch. Die Zeit ist bei den meisten vorbei, wo sie noch Einfluss auf ihre Kinder haben. Die gehen ihren eigenen Weg. Chance verpasst oder genutzt oder beides. Und auch wenn man älter ist oder gar alt geworden, hat man immer noch Möglichkeiten, etwas einzubringen. Paulus hat gesagt, wer alt ist, soll beten. Weil das das Wichtigste ist im Reich Gottes, dass wir den Platz finden, wo Gott uns hinstellt, was jetzt dran ist. Das möchte Jesus. Und bei dem Blindgeborenen kommt es raus, am allerwichtigsten, wenn er sehend geworden ist, dass er Jesus selber sieht, dass wir Jesus sehen. Und dass wir das Anliegen von Jesus sehen, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Und wer mich sieht, der sieht den Vater. Und der uns die Augen öffnen will für Gottes Möglichkeiten, damit wir nicht hängen bleiben im Kritisieren und im Kreisen um uns selbst und im Engstirnigen. Er will, dass wir nicht blind durch die Welt gehen, dass wir die Schönheiten sehen, aber auch das sehen, was wirklich schlimm ist, und die nicht allein lassen, die viel Schlimmes erleben. Denn er ist der Retter, der Heiland und der Helfer. Darum geht es, um unser Sehen, um unser Befreitwerden von Blindheit und Verblendung. Ein heftiges Ende, noch das letzte am Ende mit den Pharisäern. Wie Jesus dann warnend sagt oder fast verurteilend: Wenn ihr sagen würdet, wir sind blind, würdet ihr auf dem Weg sein zu sehen. Aber weil ihr so sicher seid, dass ihr seht, seid ihr in Wirklichkeit blind. Es geht nicht um die Pharisäer von damals. Es geht auch um den Pharisäer in mir selber, wo ich Bestimmtes nicht sehen will und dann darf es nicht sein, wo ich bei anderen die Schuld suche und wo ich nicht nach vorne schaue, sondern immer nach rückwärts gewandt bin. Der Pharisäer steckt in uns allen. Dann will ich das letzte Wort haben und Recht haben und merke nicht, wie ich lebendiges Leben durch an sich ganz gute Prinzipien, dass ich dieses Leben verhindern kann. Ein heftiges Ende, eine Warnung, aber mit einer liebevollen Absicht. Die Absicht, dass wir uns Jesus hinhalten, dass wir zugeben, dass wir vieles heute nicht durchblicken, dass wir bitten, dass wir ihn wahrnehmen, lass mich dich sehen, und öffne meine Augen für das, was du mit mir vorhast, dass wir damit rechnen, dass er heute wirkt durch den Heiligen Geist mitten unter uns, der ausgegossen ist unsere Herzen. Es geht um mehr als um ein physisches Wunder. Es geht mit dem physischen Wunder, aber es geht um Tieferes. Es geht um die Einsicht, um einen lebenslangen Prozess. Jesus will befreien, dass wir sehen das Reich Gottes, seine Möglichkeiten, dass wir dafür die Augen geöffnet bekommen. Amen. Wir singen jetzt ein Lied,